Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 13. Januar 2012. Heute mit folgenden Themen. Der Wirtschaftsverband Entente Bernoise treibt das Projekt Berner Metro voran. Die Stadt bleibt skeptisch. 10.000 verschleppte Asylgesuche und niemand wird zur Verantwortung gezogen. Kritik am Bericht zu den irakischen Flüchtlingen. Und die neuen Unternehmer der Schweiz. Auch die Wissenschaft hat sich mit den Unternehmerinnen mit Migrationshintergrund beschäftigt. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Der Kanton Bern will, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Mobilität kritisch hinterfragen. Deshalb stellt er die neue Internetplattform mobilitätsdurchblick.ch zur freien Verfügung. Mit ihr kann man das eigene Mobilitätsverhalten online prüfen und nach Alternativen suchen. Ausgewertet werden können Faktoren wie Kosten, Zeit, Sicherheit, Umwelt und Gesundheit. Die Erfahrungen der Betreiber hätten gezeigt, dass rund ein Drittel der befragten Personen nach der Beratung tatsächlich das Mobilitätsverhalten geändert habe, so der Kanton Bern. Die Sonntagszeitung und Le Matin Dimanche wollen den investigativen Journalismus stärken. Ab April schaffen die beiden Zeitungen in Bern ein neues nationales Rechercheteam. Erik Hösli vom Verlag Edipress sagte gegenüber Kleinreport, die gesamte Medienbranche befinde sich im Umbruch. Um weiter zu bestehen, müsse man nun auf vertiefte Recherche setzen. Geplant ist ein 7-köpfiges Team mit 3 Journalisten aus der Deutsch- und 2 aus der Westschweiz. Die Journalistinnen werden am Dammweg in Bern im Gebäude der Espas Media Group einziehen. Die Polizei räumt die Sitzblockaden gegen den Hauptbahnhof Stuttgart 21. Fast 2000 Polizisten versuchen die in der vergangenen Nacht errichteten Barrikaden zu entfernen. Rund 600 Gegner von Stuttgart 21 versuchen, mit Blockaden das Projekt doch noch zu verhindern. In den kommenden Tagen soll der Südflügel abgerissen werden. Die Lage blieb ruhig. Die Regierung will eine Eskalation wie Ende September, als die Bäume gefällt wurden, mit allen Mitteln verhindern. Damals hatten die Einsätze eines Wasserwerfers und von Pfefferspray mehr als 100 Menschen verletzt. Das Video, auf dem US-Soldaten auf Taliban-Kämpfer urinierten, ist offenbar echt. 2 der 4 Soldaten wurden identifiziert, wie die CNN berichtet. Die Namen werden nicht bekannt gegeben, es läuft eine Untersuchung. Das rund 40-sekündige Video hat international heftige Kritik ausgelöst. US-Verteidigungsminister Leon Panetta verurteilte die im Film gezeigte Leichenschändung aufs Schärfste. Der afghanische Präsident Hamid Karzai forderte die USA dazu auf, die Täter so schwer wie möglich zu bestrafen. Und noch zum Wetter. Es ist bedeckt. Am Nachmittag wird es teilweise sonnig. Mit Bise bleibt es kalt bei rund 5 Grad. Am Wochenende hat es am Vormittag über dem Mittelland jeweils Hochnebel mit einer Obergrenze bei bis zu 1300 Metern. Am Nachmittag löst er sich stellenweise auf bei 0 bis 2 Grad. Und auch nächste Woche liegt zäher Hochnebel mit teilweise Auflockerung am Nachmittag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Eine Metro für die Stadt Bern. Schnell und bequem vom Kocherpark über den Bahnhof zur Zietglocke bis zum Casinoplatz. Verkehrspolitisch ist das eine einleuchtende Idee. Weniger Stau, weniger Tram- und Busverkehr, mehr Raum für Fußgänger in der Innenstadt. Der Wirtschaftsverband Entente Bernoise hat sich dieser Idee verschrieben und versucht, das Projekt Berner Metro mit allen Mitteln voranzutreiben. Gestern hat er verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Die Stadt aber bleibt skeptisch. Plan ist, die Tramlinien 6, 7 und 8 durch ein Portal in der Tiefe verschwinden zu lassen, und zwar beim Kocherpark. Die Metro soll über den Bahnhof zur Zietglocke fahren und beim Casinoplatz vor der Kirchenfeldbrücke wieder auftauchen. Damit sollen die heute stark belasteten Hauptgassen der Altstadt entlastet werden, konkret die Spital- und die Marktgasse, sagt Willi Fischer vom Wirtschaftsverband Entente Bernoise.
Ja, das ist ja der Stein des Anstoßes unserer Studien, die wir begonnen haben im Jahr 2009 mit der Berechnung, welche Frequenzen hier zu erwarten sind. Wir haben da den Begriff der Tramwand definiert und gefunden, ja, da müssen sich ältere Frauen oder junge Frauen mit Kinderwagen müssen sich da sehr sputen, um über diese Trassen unbeschädigt hinüber zu gelangen.
Für Willi Fischer sind die Vorteile einer Metro am Verkehrsknotenpunkt Bahnhof Bern offensichtlich. Denn schon heute habe es in den Stoßzeiten zu viele Trams und Busse in der Innenstadt. Und in 5 Jahren werden es noch viel mehr sein.
Wenn dann nach dem Jahre 2017 wie geplant noch weitere Tramlinien, also Königshorst-Mundigen, durch diese Couloirs geleitet würden, dann würde das eigentlich die vollkommene Überlastung bedeuten.
Auch die Stadt sucht nach Lösungen, um die Innenstadt zu entlasten. Das Verkehrsproblem durch eine unterirdische Metro zu lösen, stehe dabei aber nicht im Vordergrund, meint Hugo Staub, Verkehrsplaner der Stadt Bern.
Wir untersuchen primär oberirdische Varianten, also Tramachsen in den Parallelgassen zu Marktgasse, Spätelgasse im Raum Bubenbergplatz, Hirschengraben, weil sie auch in anderen Zeiträumen realisierbar und finanzierbar sind.
Mit dem finanziellen Aspekt hat sich auch Willi Fischer von der Entente Bernoise beschäftigt. Nach seinen Berechnungen würde die Metro vom Kocherpark bis zur Kirchenfeldbrücke rund 650 Millionen Franken kosten.
Das würde den ganzen Querschnitt im erweiterten Rohbau würde hier geleistet werden, dass die Tramtrassen und die aufnahmebereiten Flächen für Verkaufs- und Flanierzwecke. Die Strecke von Beltestraße, Auffahrt gegen Lautstraße bis zur Kirchenfeldbrücke beträgt ja 870 Meter. Also wir werden da auf einen Betrag von fast 1 Million pro Laufmeter haben wir das veranschlagt.
1 Million Franken für jeden Meter Metro, ein teures Unterfangen. Das sei ein wichtiger, aber nicht der einzige Grund, warum die Stadt vorwiegend nach oberirdischen Lösungen suche, meint Verkehrsplaner Hugo Staub.
Die Finanzierbarkeit ist sicher ein Schlüsselkriterium. Andererseits sind natürlich auch viel größere Risiken und Ungewissheiten bei unterirdischen Lösungen mit im Spiel. Damit verbunden ist auch, dass die Planungszeit wesentlich länger sein dürfte. Und wir haben den Auftrag, relativ rasch umsetzbare Lösungen zu liefern. Unterirdische Lösungen sind in dieser Hinsicht problematisch.
Willi Fischer meint, dass die öffentliche Hand die Metro alleine finanziere, sei wohl illusorisch. Er schlägt deshalb vor, das Projekt mit einer sogenannten Public-Private Partnership, PPP, zu finanzieren. Einer Partnerschaft zwischen Staat und Privatwirtschaft.
Solche Projekte weisen natürlich immer komplexe Inhalte auf, Klammer, Frauenspital, INO etc. bereiten, dem Staat Mühe. Und da bietet sich die PPP-Beschaffung als Aktivierung der spezialisierten privatwirtschaftlichen Unternehmen, bietet sich da an.
Grundsätzlich anerkennt auch Hugo Staub, dass eine solche Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft vorteilhaft sein kann. Ob das auch im Falle des Projekts Berner Metro der Fall wäre, das könne er nicht sagen, weil er die Details nicht kenne. Das letzte Wort, wie die Linienführung rund um den Bahnhof Bern schlussendlich gelegt wird, hat in jedem Fall der Kanton.
Rabe Info 95,6.
Bis zu 10.000 Asylgesuche haben irakische Flüchtlinge auf Schweizer Botschaften eingereicht. Jahrelang sind sie nicht behandelt worden. Damit habe das Bundesamt für Migration rechtswidrig gehandelt. Zu diesem Schluss kommt der Bericht von Alt-Bundesrichter Michel Ferro. Trotzdem empfiehlt er, die Sache nun auf sich ruhen zu lassen. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe aber sieht das anders. Für sie sind noch einige Fragen offen, vor allem die, ob die Vergehen des BFM wirklich schon verjährt sind. Weil die Asylgesuche der irakischen Flüchtlinge nicht behandelt wurden, hat das Bundesamt für Migration BFM geltendes Recht verletzt. Eigenmächtig hatte die Geschäftsleitung von BFM im Jahre 2006 entschieden, eine Sonderregelung zu erlassen und bis auf Weiteres keine Asylgesuche von irakischen Flüchtlingen mehr zu behandeln. Eine solche Sonderregelung darf aber eigentlich nur der Bundesrat erlassen, sagt Alt-Bundesrichter Michel Ferro, der die ganze Sache untersucht hat.
Im Asylgesetz besteht ein Artikel, der erlaubt in besonderen Situationen von internationalen Spannungen oder bei Ausbruch eines bewaffneten Konflikts, dass in solchen Situationen der Bundesrat in Abweichung vom Gesetz besondere Verfahrensbestimmungen aufstellen kann, zum Beispiel im Hinblick auf diese Situation, wie sie damals 2006 und 2007 in Damaskus herrschten. Aber nur er hat diese Kompetenz und nicht das Bundesamt.
Somit hat das Bundesamt für Migration rechtswidrig gehandelt und könnte dafür belangt werden. Der Bundesrat könnte ein Disziplinarverfahren gegen die Verantwortlichen im BFM einleiten. Michel Ferro aber rät in seinem Bericht davon ab. Unter anderem darum, weil der ehemalige BFM-Direktor Eduard Gnesa nicht mehr im Amt ist.
Weil ich der Auffassung bin, dass sein Ausscheiden aus dem Amt, spielt ja auch eine gewisse Opportunität eine Rolle, einen Grund abgibt, dass man auf die Einleitung eines Disziplinarverfahrens absehen kann.
Michel Ferro kam in seinem Bericht zum Schluss, dass die meisten Vergehen des BFM inzwischen sowieso schon verjährt seien und deshalb niemand mehr belangt werden könne. Er gibt ein Beispiel aus dem Jahre 2008. Damals hatte die Botschaft in Syrien das BFM darauf hingewiesen, dass es problematisch sei, gar keine Asylgesuche mehr zu behandeln. Das BFM aber hat die Praxis trotzdem nicht geändert. Das sei aber inzwischen schon 4 Jahre her und somit verjährt.
Ich habe aber dann angefügt, dass man sich überlegen müsste, ob diese Fehler nicht angedauert hätten bis zum Ausscheiden von damaligen Direktor des Bundesamtes aus seinem Amt. Er schied 2009 aus, und zwar im Mai. Und da könnte man die Auffassung vertreten, dass die Fehler noch damals angedauert haben und deshalb keine Verjährung eingetreten ist.
Man könnte also auch die Auffassung vertreten, dass zumindest einige Vergehen des BFM noch nicht verjährt seien. Und genau das sagt auch die Schweizerische Flüchtlingshilfe. Adrian Hauser.
Also aus unserer Sicht ist es rechtlich nicht ganz klar, ob das jetzt verjährt ist oder nicht. Denn wenn man die disziplinarische Verantwortlichkeit anschaut, die verjährt nach 3 Jahren. Aber Eduard Gnesa war bis Mai 2009 angestellt beim BFM. Das heißt, die Verjährungsfrist würde im kommenden Mai, also Mai 2012, ablaufen. Aber man könnte sogar auch argumentieren, dass Eduard Gnesa heute immer noch Bundesangestellter ist und somit wäre das nicht verjährt.
Eduard Gnesa ist jetzt Sonderbotschafter für internationale Migrationszusammenarbeit, also weiterhin im Migrationsbereich tätig und weiterhin in der Bundesverwaltung tätig. Ob überhaupt noch jemand zur Verantwortung gezogen werden kann für die Verschleppung der Asylgesuche, das könnte nur eine detaillierte Untersuchung zutage bringen. Altbundesrichter Michel Ferro empfiehlt aber, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Und der Bundesrat wird sich daran wohl halten.
95,6. Rabe Info.
Sind Menschen mit Migrationshintergrund die besseren Unternehmer? Viele Migranten und Migrantinnen gehen Risiken ein, die verwöhnte Einheimische oft nicht tragen würden. Das belegen zahlreiche Studien. Denn selbstständig werden bedeutet viel Arbeit für wenig Lohn, zumindest am Anfang. Zwar ist es kein neues Phänomen, doch heute wird viel mehr über die Bedeutung von Unternehmern mit Migrationshintergrund gesprochen. Nach dem Porträt dieser Woche beleuchtet Benedikt Bachmann einige Hintergründe zu den Migrantenunternehmern.
Die Bedeutung der Migranten als Unternehmer wird immer wichtiger. Dies belegen verschiedene Studien. Migranten schaffen Arbeitsplätze, füllen Lücken und bringen der Schweiz eine große Bereicherung. Eine neue Clip-Studie zu Unternehmer mit Migrationshintergrund ist erschienen. Das ist ein Netzwerk von 31 Städten, das eine Fallstudie durchführte. Zu den wichtigsten Ergebnissen der neuesten Studie, meint Christoph Meyer, Leiter der Integrationsförderung der Stadt Zürich.
Andere unterstützen quartierspezifisch Unternehmensgründungen, wieder andere beschäftigen sich mit strukturellen Maßnahmen, dass man eben auch ein bisschen dereguliert. Es gibt insbesondere aber auch vermehrt Kontakte zu diesen Unternehmungen, wo man versucht, sie auch in die Integrationsarbeit mit einzubeziehen.
Christoph Meyer erklärt, dass sich Unternehmensgründungen wenig auf die bestehenden KMU-Betriebe auswirken. Doch zwei Tendenzen zeichnen sich ab.
Und hier haben wir eigentlich zwei verschiedene Phänomene. Wir haben einerseits Migrantinnen und Migranten, die in eine Marktlücke gehen, die sich auftut, weil die anderen nicht mehr da sind, weil es eben keine einheimische KMUs mehr gibt, die diese Lücke besetzen, weil es ihnen zu wenig rentiert in diesem Sinne. Und wir haben aber auch auf der anderen Seite die ganz normalen Unternehmensgründungen, wo innovative Leute, also es gibt junge Portugiesen, die ein EDV-Unternehmen gründen und so weiter. Und das ist eine ganz normale Konkurrenzsituation.
Es gibt aber auch noch eine dritte Tendenz.
Speziell vielleicht noch ist etwas, dass wir vermehrt auch Leute haben, gerade der zweiten Generation von Eingewanderten, die Geschäfte übernehmen.
Um Unternehmer werden zu können, müssen die Leute schon ziemlich gut integriert sein, erklärt Christoph Meyer. Denn die meisten Geschäfte können sich nicht auf einen Kundenkreis aus den eigenen Heimatländern beschränken. Tendenzen von Chinatowns, wie es sie in Amerika gibt es bei uns keine, weil der Markt zu klein ist. Christoph Meyer schätzt die Bedeutung der Migrantenunternehmer für die Gesamtwirtschaft als sehr wichtig ein.
Sie haben eine große Bedeutung, einfach eben weil es die Wirtschaft sich ja laufend weiterentwickeln, laufend anpassen muss, dass es wirtschaftlich interessant ist, dass eben Nischenlücken gefüllt werden, sowohl alte, es gibt Angebote, die gibt es nur noch, weil Migranten die Läden übernommen haben. Und ich denke da an ganz banale Beispiele von kleinen Quartierläden, oder, wo die eben nicht mehr gross rentieren, außer man arbeitet extrem viel und da sind einheimische Leute häufig nicht bereit, dieses auf sich zu nehmen. Und andererseits natürlich für die ganze Innovationskraft des Wirtschaftsraums, also eben auch im Hightech-Bereich, im IT-Bereich, in anderen Dingen, ist es ganz generell so, dass eine vielfältige Bevölkerung natürlich auch vielseitigere Potenziale hat.
Wer Unternehmer werden will, muss natürlich auch einiges wissen. Und da sieht Christoph Meyer zum Teil noch Lücken.
Es gibt aber auch Wissenslücken. Also wir stellen schon auch fest, dass es auch Unternehmensgründungen gibt von Migrantinnen und Migranten, die eher aus der Not geboren werden. Und wo dann auch wichtiges Wissen fehlt, sei es im Bereich Buchhaltung, im Bereich Kreditbeschaffung, im Bereich Arbeitsrecht und so weiter. Da gibt es gewisse Problemstellungen und da können Sie sich eigentlich an die üblichen Stellen wenden, wobei diese nicht immer genügend gut darauf vorbereitet sind und insbesondere eben auch wichtige Informationen häufig noch nicht übersetzt zur Verfügung stehen.
Was die Kreditbeschaffung betreffe, gäbe es keinen Unterschied beim Vorgehen der Banken. Neben vielen positiven Seiten sieht Christoph Meyer auch problematische Seiten.
Es gibt ja auch, wenn man so sagen möchte, auch problematische Seiten dieses Phänomens, dieser Unternehmensgründungen. Und eine dieser problematischeren Seiten ist die Selbstausbeutung, dass wir Leute haben, die wirklich unter sehr prekären Bedingungen arbeiten und häufig eben dort nicht nur sie selbst betroffen sind, sondern auch ihre Familien, ihre Kinder, auch ihre ganze Verwandtschaft.
Doch helfen die Verwandtschaften einander auch mit Geld aus. Das kann dann allerdings schwierig werden, wenn ein Projekt scheitert. Christoph Meyer sieht folgende Herausforderungen für die Zukunft.
Ja, ich denke, dass es wichtig ist, dass wir gesellschaftlich dieses Potenzial dieser Unternehmungen vermehrt anerkennen.
einerseits und das auch in den Wirtschaftskreisen in der Schweiz, also in den Verbänden, dass sich auch die Verbände darum bemühen, dass diese Unternehmungen bei ihnen mitwirken.
Sagt Christoph Meyer, Leiter der Integrationsförderung der Stadt Zürich.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute und diese Woche vom Rabe Info. Um 6 gibt's die Wiederholung. Das nächste aktuelle Info hören Sie am Montag wieder um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit als Podcast. Den gibt's im Internet auf www.rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmer Hall. Die wünscht einen schönen Tag, schönes Wochenende. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.